ich lasse die Tage von diesem Mann, Taunusstein. Wohnte er, wusste sich nicht mehr anders zu helfen und rief bei der Polizei an und beschwerte sich darüber, dass seine Frau nicht mehr aufhörte zu reden. Sie quasselte auf ihn ein und quasselte auf ihn ein. Um direkt klarzustellen, ich will hier keine Rollenklischees bedienen, das funktionierte auch umgedreht, in dem Fall war es halt so rum. Und der Mann rief an und er war verzweifelt. Er war so verzweifelt, dass er die Polizei anrief. Und die ist tatsächlich dahin gefahren. Die Polizei fuhr hin und merkte diese aufgebrachte Frau und sie quasselte und quasselte. Vermutlich alkoholisiert. Die Polizei sorgte dann dafür, weil es auch schon später war, dass die beiden sich darauf einigten, in unterschiedlichen Schlafzimmern zu schlafen, damit jeder für sich ist und der Mann dann auch seine Ruhe bekommt. Daran haben die sich dann auch im ersten Moment gehalten und sind wieder weggefahren. Sie waren noch gar nicht zurück im Revier, da war die Frau schon wieder am Telefon. Weil sie jetzt nicht mehr auf ihren Mann einreden konnte, benutzte sie halt das Polizeitelefon und rief ihrerseits bei der Polizei an. Selbstredend. Irgendwie. Warum erzähle ich euch das? Weil ich eure Aufmerksamkeit gern hätte auf das Reden. Was mir recht wäre, wenn ihr gleich das Gefühl hättet, ich muss die Polizei anrufen. Was der da redet, ich ertrage es nicht. So ging es mir vor ein paar Wochen bei einer Predigt, die ich hier gehalten habe. Da sprach mich dann nach der Predigt jemand an und sagte, du Henrik, normalerweise ist das so, da führst du mich so in der Predigt und irgendwann dann, ja, da kriege ich dann richtig einen vor den Latz gehauen und das, damit komme ich klar. Aber diesmal ging es sofort los, von Anfang an hast du mir einen draufgegeben. Ich hoffe, heute ist es auch wieder so. Das ist das schönste Kompliment, was mir einer für eine Predigt machen kann. Weil es geht ja nicht darum, dass alles so bleibt, wie es ist, oder? Du machst alles neu. Traust du Gott das zu, dass er alles neu macht? Traust du Gott zu, dass er das macht, was wir gerade so schon im ganzen Gottesdienst gehört haben? Ich möchte euch nochmal auf die Texte aufmerksam machen, die wir gerade gelesen haben. Ich will sie euch nochmal vorlesen und diesmal will ich anfangen mit Matthäus 5. Da steht, da sagt Jesus, ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Du bist das Licht, das die Welt hell macht, sagt Jesus zu dir. Ist das so dein Lebensgefühl? Dass du eben wie so eine Stadt, dass du oben auf dem Berg stehst und dass du leuchtest. Dass du das Gefühl hast, alle Welt sieht, ja, guck mal. Und alle gucken gern hin, weil sie sich dran freuen. So wie man morgens. Oder ich leide immer so ein bisschen, ist die Jahre besser geworden, weil ich mit dem Verstand verarbeite. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich leide dann immer so, wenn die Tage kürzer werden. Ich liebe das Licht. Ich finde es furchtbar, im Winter von einem Wecker geweckt zu werden. Ist doch viel schöner, wenn das Licht einen weckt, oder? Also ich liebe das. Licht ist doch was Schönes. Und dieser Gedanke, den der Klaus gerade geäußert hat, sich klarzumachen, das Licht, was morgens unsere Augen erfasst und umgedreht, was von unseren Augen erfasst wird, ist das Licht Gottes. Das ist da, es ist vom Ursprung da und das ist das, was leuchtet. Aber ist das dann in dem Moment dein Lebensgefühl, dass du sagst, ja, ich leuchte? Oder so, wie wir es gerade in dem Lied gehört haben, denkst du, ja, ich habe gerade so einen dreckigen Moment. Ich bin voller Schlamm. Ich bin nicht schön. Bei mir leuchtet gerade gar nichts. Oder vielleicht sagst du auch, ich will gar nicht leuchten. Ich will gar nicht, dass die Leute auf mich schauen. Das macht mir viel zu viel Druck. Jesus, was erwartest du von mir? Ich soll Licht dieser Welt sein. Ich habe mit mir selbst genug zu tun. Okay, ich habe keine dreckigen Momente gerade, aber leuchten, das ist zu viel verlangt. Aber vielleicht bist du auch gerade jemand, der denkt, oh, Moment, Es war nicht alles schön, aber ich, boah, hier so, dem Bereich leuchte ich gerade ganz gut. Und dann stellst du vielleicht auch diesen Moment gerade so ein Schaufenster. Könnte sein, oder? Dass du ganz genau weißt, ah, hier leuchte ich gerade. Da bin ich gerade gut. Das kann ich zeigen. Ich habe, guck mal. Ich kenne das, also bei mir ist das so. Ich fühle ganz genau, wenn es gerade in so Bereichen gut läuft und ich zeige gern, wenn es gerade passt. Also wenn ich irgendwelche Fotos machen muss, die ich später brauche, ne, für irgendwie, für eine Internetseite oder für was ich was, so ein Profilfoto oder sowas, das mache ich meistens dann kurz nach dem Urlaub. Ich habe braun gebrannt bin und so, ne, wenn man so gerade sich schön fühlt und dann zeigt man das. Ist bei euch ganz anders, denke ich, aber bei mir ist das so. Wir leuchten noch gern, oder? Wir wollen noch gern leuchten. Wir wollen die hellste Kerze auf der Torte sein. Und merken, klappt nicht so. Da kommt so ein Wind und pustet das Licht dann aus. Weil wir wissen, es ist unser Licht. Wir leuchten aus uns heraus. Und dann kommt der kleinste Windstoß und das Licht ist aus. Und wir sitzen da und merken, es ist dunkel. Und genau deshalb ist es ja so wichtig, in diesem Zusammenhang, so wie wir es auch eben schon gemacht haben, sich klarzumachen, wo das Licht herkommt. Jetzt nerve ich euch gerade wieder, weil weiß ich schon, habe ich schon 100 Mal gehört, oder? Ja, das begreife ich doch, Jesus ist das Licht der Welt. Hat er ja gesagt, ne? Dann Johannes sagt ja zum Glück, ne? Ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in Dunkelheit umherirren. Also, das wissen wir. Das haben wir doch begriffen. Wir können aus uns heraus nicht leuchten. Wir können nur dann leuchten, wenn Jesus in uns leuchtet. Wenn wir jetzt hergehen würden und würden sagen, guck mal, egal wie viele Leute wir jetzt insgesamt sind, aber wenn wir dann fragen würden, ja, was heißt das denn? Was bedeutet denn das, dass Jesus durch mich leuchtet? Dann hätten wir mindestens doppelt so viele Meinungen, wie wir hier zusammen sind. Na, ihr da draußen, ihr schreibt uns noch und dann haben wir, jeder hat bestimmt 3 oder 4 mögliche Ansichten, was das bedeutet. Und dann sagen wir, ja, du musst eine Beziehung mit Jesus führen. Und dann sagst du vielleicht, ich bin sowieso kein Beziehungsmensch, ich bin gern für mich allein. Jesus stört mich eigentlich auch meistens. Und dann sein ständiges Genörgel. Tu dies, tu das, mach das doch besser anders. Und das nervt doch, oder? Nervt Jesus nicht manchmal? Ist anstrengend. So ein Typen, der immer es immer besser weiß. Also ich bin auf der Suche, mein ganzes Leben, was das bedeutet. Und ich bin nicht am Ende angekommen. Ich habe heute nicht, erwartet nicht die endgültige Botschaft. Ich habe einen Punkt, wo wir vielleicht sagen, okay, habe ich auch schon 100 Mal gehört. Sind auch Wörter, weswegen ich vielleicht am liebsten jetzt bei der Polizei anrufe. Der Henrik wiederholt sich und andere zum x-ten Mal. Und der geht mir echt auf den Zwirn. Aber ich will es trotzdem tun. Und vielleicht haben wir ja dann auch was Überraschendes. Mir ist was aufgefallen in einem Gleichnis, das Jesus erzählt, wo er das mit der Beziehung zu ihm ganz deutlich erklärt und wie er erklärt, wie die Beziehung anfängt und wie sie weitergeht. Wie man es machen soll. Aber bin ich mir sicher, dass ich keinen ausschließe, wenn ich sage, ja, schon mal gehört. Matthäus 13. Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kaufte jenen Acker. Kennen wir die Geschichte, ne? Mit diesem Menschen, der da losgeht und diesen Schatz findet. Hört sich so ein bisschen zufällig an, oder? Ist ihm so über den Weg gelaufen. Da ist dieser Schatz und da könnte man so sagen, er ist drüber gestolpert. Also bei mir war das mit dem Glauben nicht so. Ich bin nicht über diesen Schatz gestolpert, weil ich von Kindesbeinen an so aufgewachsen bin, dass man mir erzählt hat, es gibt diesen Gott und ich habe daran geglaubt. Ich habe es einfach geglaubt, was die mir erzählt haben. Meine Eltern, die in der Gemeinde, so die Leute um mich herum. Und ich habe denen nicht geglaubt, die das Gegenteil behauptet haben. Warum auch immer. Vielleicht einfach auch, weil die mir sympathischer waren. Meine Eltern waren mir näher so als die ganzen Kommunisten um mich herum. Ich glaube, dass Gott hier keinen Zufall ausdrücken möchte. Ich glaube, dass uns klar sein muss, hier geht es nicht um Zufall. Ich glaube, dass jeder Mensch in seinem Leben, und dass Jesus uns sagen will, du stößt auf diesen Schatz. Ja, vielleicht hast du vorher mit diesem Schatz nicht gerechnet. Und ich glaube, das ist bei allen gleich. Bei denen, die nichts je vom Glauben wussten, die nie was von Gott gehört haben und denen, die schon immer im Glauben aufgewachsen sind. Irgendwann hast du diesen Moment und irgendwann kommst du an diesen Punkt, wo du überrascht bist von Gottes Gegenwart. Wo du merkst, ja, tatsächlich, Gott ist da. Da ist er. Ich spüre ihn, dass er da ist. Und dann fragt dich Jesus hier offen. Er formuliert es nicht als Frage, er erzählt es, aber dich in diesem Moment, heute Morgen, fragt dich Jesus, was ist dann in dem Moment bei dir passiert? Was ist, wenn du jetzt dir klar bist, ja, Gott ist gerade hier und er fragt dich, wie reagierst du dann? Ist es eine lebbare Alternative, die du da gefunden hast? Ist es wirklich etwas, was dein Leben verändert, wo du bereit bist, dich auf den Weg zu machen, hinzugehen und zu sagen, ich verkaufe alles, was ich hatte? Und eigentlich müssten wir dieses Gleichnis jeden Samstagmorgen hier im Gottesdienst besprechen. Jeden Samstagmorgen müssten wir uns von Gott fragen lassen, mindestens, vielleicht auch gerne in deiner Andacht, jeden Morgen. Fragen lassen, wie sieht's denn gerade aus? Bist du bereit, alles zu verkaufen? Alles neu machen zu lassen? Weißt du, wir beten so oft, so gern, Jesus, mach's neu. Veränder endlich die Welt. Aber dann halten wir so gern fest. Dann klammern wir uns so gern an diese an das eine und das andere. Der hat alles verkauft. Ich sage dir, wenn du möchtest, dass Gott in deinem Leben alles neu machen soll, dann musst du dich erstmal fragen, will ich das überhaupt? Will ich das wirklich? Oder hätte ich ganz gern so diesen Kuschel-Jesus, den ich in meine Tasche stecken kann und rausholen kann, wenn ich ihn brauche? Oder bin ich ein Jünger? Oder eine Jüngerin? Bin ich das? Folge ich ihm nach? Habe ich alles verkauft? Oder lebe ich eigentlich mein altes Leben? Komischerweise macht Jesus hier nicht Stopp. Eigentlich alles erzählt, oder? Und so haben wir es ja auch in Erinnerung. Nur er erzählt die Geschichte hier weiter. Und ich finde das so schön, dass da steht, wiederum. So wie so andererseits oder auch noch. Was ich so lustig daran finde, wir Christen tun ja gern so oft, als gäbe es die eine Wahrheit. Und es ist nur immer so. Und es ist immer gleich und für alle muss es gleich sein und jeder muss sich gleich an alles irgendwie halten. Und selbst Jesus sagt, guck mal, ja, ich habe gerade was gesagt, aber ist auch wiederum so. Anscheinend gibt es Nuancen. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hat, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Jetzt könnte man sagen, dieser Matthäus, dieser Erbsenzähler, das ist doch das Gleiche, oder? Warum schreibt er das jetzt noch auf? Gleiche Botschaft, oder? Findest was Neues, verkaufst, und bist bereit, alles aufzugeben für dieses eine Ding da. Nur jetzt steht ja nicht da, also nochmal zur Verstärkung, ich erkläre euch das Ganze nochmal. Ja, so ist es. Damit ihr es endlich auch begreift. Sondern steht wiederum. Also muss doch da irgendein Unterschied sein. Und deshalb können wir froh sein, dass Matthäus so ein Erbsenzähler war und es so genau nimmt mit den Dingen, die er tut und getan hat, dass er alles aufgeschrieben hat. Dass der Heilige Geist ihn drängte, so ein Pfennigfuchser zu sein, weil er eben so war, von Kindesbeinen an als Zöllner gearbeitet und war halt ein genauer Typ, der hat nachgerechnet. Und der hat gemerkt, okay, wenn Jesus das so sagt, dann schreibe ich es mal lieber auf. Dieser Mann, von dem hier die Rede ist, dieser Kaufmann, worin unterscheidet der sich von dem Ersten? Der unterscheidet sich darin, dass der schon so schöne Perlen hat. Der ist nicht wie der andere, der so auf sowas stößt und so vielleicht überrascht ist und vielleicht gar nicht damit gerechnet hat, sondern der hat ja schon richtig was. Ne? Gut, der andere auch, der hat sein Haus und aber hier wird nochmal besonders darauf hingewiesen, dass da wohl ein Unterschied ist. Der findet etwas, was er ja auch schon hat. Und als ich das gesehen habe, als ich das gelesen habe, da habe ich gedacht, ui, ja, das erinnert mich an was. Das erinnert mich an mich selbst. Könnte sein, habe ich mich gefragt, Henrik, dass du auch so ein Kaufmann bist und so auf der Suche nach dieser tollen Perle bist, dass du Sehnsucht hast nach Jesus, dass du weißt, dass es da diese eine große Perle gibt, nach der du suchen sollst, aber dass du auf dem Weg ganz viele Perlen schon gefunden hast, die auch ganz schön sind, die auch glänzen und der großen Perle ziemlich ähnlich sind, aber eben doch nicht diese große Perle sind. Du hast so Wissen angehäuft, wie das so mit Gott läuft. Du kannst da glänzen, Licht sein. Andere Leute fragen dich vielleicht nach irgendwelchen Dingen und dann bist du wer. Und dann denkst du und verwechselst das mit Nachfolge. Denkst, deine Funktion wahrzunehmen in der Gemeinde, egal was ich oder auch was du tust, wäre Nachfolge. Ich habe mich gefragt, Henrik, verwechselst du vielleicht so eine Aufgabe, die du hast in deiner Gemeinde mit Nachfolge? Könnte es sein? Könnte es sein, dass wir manchmal so als Christen auch vielleicht so Standpunkte haben, die uns so wichtig sind und mit denen wir feststellen, damit können wir auch unseren Glauben wunderbar verteidigen. Das, was wir glauben, was wir haben, was wir sind, ne, das ist so ein Ding, das haben wir herauskristallisiert und dann denken wir, okay, das ist es und damit merken wir, damit verteidigen wir auch das anderen gegenüber sehr gut und das können wir hochhalten. Und wir wundern uns, dass keiner denkt, oh, die leuchten aber. Wir halten das so hoch und sagen, guck mal Leute, hier, das ist Glauben, das ist Christus und halten das hoch. Und alle Leute sagen, ja und? Ehrlicherweise stellen wir doch praktisch fest, dass es eben nicht so ist, wie Jesus das da sagt. Alle Welt wird es sehen. Ihr seid Licht und die Leute werden sehen und werden den Herrn preisen, weil du so bist, wie du bist. Also solche Momente, wo ich das an meinem Leben ablesen kann, zum Glück habe ich nur zwei Hände, die reichen. Kann es sein, dass wir vielleicht auch glauben, weil ich so besonders gut bin in bestimmten Dingen? Weil ich bin doch jeden Samstag oder Sonntag, wann auch immer, ich gehe doch jeden Samstag dahin. Ich bin doch ein ganz treuer Christ. Und dann bist du hast du so eine Perle deine Folgsamkeit oder deine Konstanz. Und dann hältst du das so fest und dann freust du dich an dieser Perle und du hast vergessen zu suchen. Und manchmal habe ich das Gefühl, und das ist das größte Problem, dass wir alle nicht nur eine so eine tolle kleine Perle in der Hand haben, sondern dass wir alle eine ganze Menge davon haben. Und immer wenn ich solche Bilder sehe, dann muss ich an eine Begebenheit denken, wo wir mal mit einer Freundin im Urlaub waren. Sie lebt nicht mehr, sie hat mit uns Abitur gemacht, sie ist vor vielen Jahren schon gestorben an Krebs. Und wir hatten so einen lustigen Moment, einige von euch kennen das, diese Geschichte, die erinnere ich und die andere, lasst es euch nochmal erzählen. Da sind wir im Urlaub und wir fahren an so einem Pfirsichhain vorbei und dann sehen wir diese Pfirsiche und gehen dahin und essen einen Pfirsich und boah, haben die geschmeckt. Und essen diesen Pfirsich. Und gucken natürlich die ganze Zeit, hoffentlich kommt der Bauer nicht, dem diese Pfirsiche gehören. Und ich bin schnell zum Auto und stehe schon zum Auto und denke, wann kommt die Fabienne? Und dann sehe ich, wie unsere Freundin da stand mit den Armen und hatte alles voller Pfirsiche. Ja? Und sie war von Statur nicht sehr groß. Sie war eher kleiner. Ein wunderbares, schönes Mädchen. Und stand da am Rand des Feldes und wollte zum Auto und hatte die Arme voll mit Pfirsichen und kam nicht über den kleinen Graben, der da war. Und stand und wusste nicht, was sie tun sollte. Und ging nicht los. Und so kommt mir das manchmal vor, dass wir so Perlen auf unseren Armen haben und die vor uns hertragen. Und wissen ganz genau, ja, das ist gut und das ist schön, aber wir wissen ganz genau, es ist nicht die große Perle, von der Jesus Christus spricht. Das sind Ersatzperlen. Das sind Dinge, mit denen wir uns selbst auf die Schulter klopfen. Das ist unser Fleiß, unser Stolz. Das, was wir uns erarbeitet haben, was wir gut gemacht haben in letzter Zeit. Wie viele Gebote wir eingehalten haben, meinetwegen. Aber das ist keine Nachfolge. Wir sollten sehen, dass wir da etwas oft in unseren Händen tragen, was uns daran hindert, über diesen Graben zu kommen. Und zwar zur echten Nachfolge zu kommen. Umzukehren. Und neu anzufangen. Jetzt gibt es ja mehrere Möglichkeiten, wie du reagierst. Vielleicht sagst du, das geht mir viel zu weit. Ich bin nicht an diesem Punkt. Und ich will das jetzt auch noch nicht. Und soll ich dir was sagen? Das ist das kleinste Problem, wenn du so denkst. Mach dir keine Sorgen, das kriegen wir hin. Wenn das dein Problem ist und du es als Problem erkannt hast, dann such dir Menschen und erzähl es ihnen und dann sag, pass mal auf, ich bin noch nicht so weit. Hilf mir. Dann lass dir helfen. Und weißt du, die Menschen werden Geduld mit dir haben. Und weißt du, Jesus wird Geduld mit dir haben. Der weiß, wie wir sind. Der wird geduldig auf dich warten und wird rufen und wird sagen, komm. Und wenn du losgehst, wird er dich in den Arm nehmen. Das größere Problem ist das, wenn du an dem Punkt bist, wo ich mich so oft fühle, dass ich denke, oh, echt jetzt? All das, was ich vorweisen kann, soll nichts wert sein. All das, was ich bisher schon für Jesus getan habe, reicht nicht. Dann hast du ein Problem. Dann hast du ein Problem. Und nicht, weil ich sagen will, Jesus wird dich dafür verdammen oder dann kommst du nicht in den Himmel. Wer bin ich? Nur ich sehe, dass Jesus uns auffordert, ihm nachzufolgen und nicht gute Christen zu sein. Sondern er fordert uns auf, unser Leben zu verändern, die Dinge neu zu machen, ihn machen zu lassen, wirkliche Schritte zu gehen, umzukehren. Einzusehen, dass wir oft voller Dreck sind. Einzusehen, dass wir nicht leuchten. Einzusehen, dass diese Perlen, die wir da vor uns hertragen und vielleicht auch noch stolz drauf sind, wenn du denkst, was du da trägst, würde glänzen, dann siehst du nicht den ganzen Modder, der da drauf ist. Jesus sagt, schmeiß es weg. Paulus sagt, es ist Mist. Steht, das ist Scheiße, was ich hatte. Paulus ist das beste Beispiel dafür gewesen, der dachte, dadurch, dass er treu war, hätte er was. Er war der Perlenträger schlechthin. Aber als er erkannt hat, dass da eine neue Perle ist, die ihn zur Umkehr führt, zur echten Umkehr, hat er alles nur noch als Dreck gesehen, was vorher war. Und dazu fordert uns Jesus auf, dazu fordert Jesus dich auf, zu erkennen, wie viel Mist das alles ist und dass das keine Lösung für dein Leben ist. Und er wünscht sich, dass du dich aufmachst. Der wartet da. Er steht da und möchte dich in den Arm nehmen. So wie du bist. So dreckig wie du bist. Und dann leuchtest du. Dann leuchtest du. In dem Moment, wo Jesus dich umarmt und dein Erlöser ist, leuchtest du wie das hellste Licht der Welt. Alle Menschen werden es sehen. Sie erkennen es an deiner Demut. Sie erkennen es an deiner Großzügigkeit. Sie erkennen es daran, dass du die Dinge anders machst. Was braucht diese Welt? Brauchst du wirklich in dieser Welt noch Menschen, die wissen, wie es geht? Ich würde mir wünschen, dass wir eine Gemeinde sind, die allen Menschen erzählt, dass wir die größten Sünder sind. Und dass wir deswegen leuchten, weil er uns erlöst hat. That's all. Das ist alles. Und darum möchte ich mit euch beten. Und ich bitte euch dazu aufzustehen. Herr Gott, Jesus, unser Freund. Wir kommen in diesem Moment zu dir, weil wir uns aufgefordert fühlen von dir und damit unseren Umgang suchen. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du bei jedem Einzelnen jetzt hier von uns bist. Nicht nur hier im Raum, sondern auch bei Zoom da draußen, Herr, auch wenn es uns vielleicht schwerfällt, gerade in diesem Moment uns auf dich zu konzentrieren, dann bitte ich dich, dass du uns trotzdem anrührst. Dass wir deine Hand spüren über uns und dass wir verstehen, dass du uns trägst. Und dass du uns führen willst zum Licht. Dass du uns zu dir hinziehst und uns sagen willst, lass los. Großer Gott, ich bitte dich für jeden von uns, dass er loslassen kann. Dass er die Bereitschaft entwickelt, all diese unnützen Perlen wegzuwerfen. Und dass wir uns den Paulus zum Vorbild nehmen, der bereit war, all das hinzuschmeißen und für Dreck zu erachten und bereit war, nur noch für dich zu leben. Großer Gott, schenk es mir, schenk es jeden hier im Raum, schenk es draußen und lass uns darin finden, Herr, dass die Menschen sehen, dass wir uns in unserer Demut gegenseitig annehmen und dass wir angenommen haben, was du uns schenkst, dein Licht, Herr. Hab Dank dafür, dass du uns führst und dass du größer bist. Wir haben vorhin in dem Lied gehört, dass wir dir alles zutrauen. Vielleicht können wir uns darin jetzt gemeinsam finden. Ich möchte jeden persönlich ansprechen und bitten, das jetzt in dem Moment Gott zu sagen. Sag es deinem Herrn, dass du glaubst, dass er alles kann. Auch bei dir, nicht nur bei den anderen. Dass er alles neu macht. Bei dir, bei mir. Herr, wir schenken dir unser Herz. Nimm es an, Herr. Amen.